Im Blick auf den Glaubensgrundkurs noch ein Gedanke. Wenn ich immer kann, der kommt einfach punktuell und nimmt das mit. Und ich glaube, es ist nicht nur etwas für Menschen, die noch gar nichts groß wissen vom Glauben, sondern auch für jeden von uns immer wieder etwas Ermutigendes, Erfrischendes, das neu mitzunehmen oder wieder neu zu entdecken. Gerade allein die Namen Gottes sind unglaublich spannend, finde ich, wie Gott sich in der Bibel vorstellt. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich echt richtig begeistert, richtig erfasst davon. Ja, ich bin froh, heute Morgen hier zu sein. Ich habe schon überlegt, nachdem ich gestern schon hier war, ob ich gleich hier bleibe. Aber es lohnt sich schon, nach Hause zu fahren. Von daher. Genau, lass uns nochmal beten für das Wort Gottes. Herr, dass es unsere Herzen berührt. Das soll keine Theorie sein. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort hat uns etwas ganz Persönliches zu sagen. Und sprich du durch dein Wort zu unseren Herzen. Mach es für uns, jedem Einzelnen, ganz persönlich lebendig, greifbar, umsetzbar, damit wir es auch im Alltag ja umsetzen können. Und wir auch etwas von dem weitergeben können, was du in uns hineingelegt hast, zu all den Menschen, wo wir gesetzt sind. Ob es in der Schule ist, auf der Arbeit, in der Familie, der Nachbarschaft, dass wir dein Licht weitergeben können. Amen. Heute Morgen möchte ich die Jahreslosung aus Offenbarung 2026 uns näher bringen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich gehe davon aus. Hat ein einfacher Satz. Siehe, komme, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und ich finde das schon einen sehr herausfordernden Text, muss ich sagen. Es ist eine Aussage, die Gott selber trifft. Und wenn wir den Kontext lesen, und ich möchte das mit euch mal machen, diese sieben Verse, diese ersten sieben Verse aus Offenbarung 21, das ist eine wunderschöne Umschreibung oder Beschreibung von dem, was noch auf uns zukommt. Da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Und dann heißt es weiter, und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das war einmal, es ist vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er herauf, schreibe auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mir sein Kind sein. Amen. Starker Text, oder? Hört sich doch beeindruckend an. Finde ich jedenfalls. Letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, das einzig prophetische Buch im Neuen Testament. Und der Autor ist Johannes. Tatsächlich zu der Zeit der letzte überlebende Apostel, der noch da war. Er wurde auf die Insel Patmos verbannt ins Exil, um ihn unschädlich zu machen. hat man nicht geschafft. Er hat offensichtlich seine Wirkung auch dort verbreitet und zwar bis heute nachhaltig uns das Wort Gottes mitgegeben. Und er spricht hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das Alte war vergangen oder ist vergangen, es wird nicht mehr sein. Ihr Lieben, das ist eine göttliche Perspektive auf die Ewigkeit. Es ist das große Finale, so möchte ich es mal beschreiben. Das wird sein. Diese Erde hier wird vergehen. Ja, egal wie sehr wir daran hängen, diese Erde wird vergehen. Nicht nur für uns, wenn wir dann irgendwann mal abtreten von dieser Erde, ja, und in die Ewigkeit berufen sind, sondern sie wird einmal nicht mehr sein. Ja, also der Mensch schafft es ja schon selber, die Erde ziemlich zu zerstören, aber es ist einfach Gottes Plan, dass das, was hier heilsgeschichtlich gesagt ist, nicht hier auf dieser Erde stattfinden wird, sondern in einer neuen Erde, in einem neuen Himmel. Das ist wichtig, das zu sagen. Und dann wird uns in diesem neuen, das himmlische Jerusalem vorgestellt, das hinunterkommt wie eine Braut und mit ihrem Bräutigam. Und Gott, da heißt es, wird mitten unter ihnen sein. Wörtlich heißt es, Gott zeltet unter ihnen. Das ist eine Anlehnung darauf, dass im Buch Exodus, zweiten Buch Mose, Gott dem Volk Israel beigestanden hat bei dem Auszug aus Ägypten, dass er bei ihnen wohnte, nachts als Feuersäule, tagsüber als, als Wolkensäule, ja genau, dass sie, und er war aber nicht im Lager, sondern war außerhalb des Lagers, dieses Zelt war also außerhalb des Lagers, aber jetzt heißt es, dass Gott inmitten seines Volkes wohnt und das habe ich in den letzten Wochen in meinen Predigten wieder betonen wollen. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Gott hat Sehnsucht nach Beziehung zu uns. Er sehnt sich danach. Und das ist auch das meist angegriffene überhaupt, mit Gott in Beziehung zu treten. Unser Alltag ist überfrachtet von so vielen Dingen. Und ein Ziel des Ganzen ist, sage ich mal, strategisches Ziel des Widersachers ist es, uns davon abzuhalten, uns Gott zu nähern, ihm nahe zu kommen. Wir waren jetzt auf einer Konferenz, ein paar Tage, meine Frau und ich, und hatten wirklich eine sehr starke Zeit, auch in der Gegenwart Gottes. Und jedes Mal, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, fragst du dich, wieso suche ich das zu Hause nicht mehr? Wieso suche ich das überhaupt mehr? Wieso habe ich nicht mehr Hunger, danach Gott tiefer zu begegnen? Warum gibt es so viele Dinge, die mich ablenken? Warum gibt es so viele Dinge, die scheinbar dann im Moment wichtiger sind? Geht es euch auch so? Mir geht es so. Ja. Und das sollten wir wissen. Und daran sollten wir uns erinnern. Gott hat Sehnsucht danach, uns ganz persönlich zu begegnen. Und das Schöne, was hier beschrieben wird, ist, Gott selbst wird die Tränen abwischen. Ja, es wird kein Schmerz, wie heißt es hier in dem Text? Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und kein Schmerz. All das ist Vergangenheit. Wir sind wiederhergestellte Persönlichkeiten und all das, was mal gewesen ist, was uns Leid und Kummer bereitet hat, wird nicht mehr sein. Ich hoffe, das ist dir ein Trost. Und Gott selbst sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist sein ausdrückliches Ziel, ein göttliches Versprechen, alles neu zu machen. Und findet diese Vollendung auch in der Ewigkeit bei ihm. Und dann finde ich einen Satz, der hat mich total begeistert. Alles, was Gott sich vorgenommen hat, ist in Erfüllung gegangen. Das heißt, Gott hat sich etwas vorgenommen und er vollendet es. Gott bringt zum Ziel das, was er im Ursprung gesagt hat und was er sich vorgenommen hat. Und das ist eine Gewissheit und die darf uns bei all den Schrecken, bei all den Horrornachrichten, die wir medienmäßig immer wieder präsentiert bekommen, darf uns das eine große Sicherheit geben. Gott ist unter Kontrolle. Er hat die Kontrolle über die Weltgeschichte. Egal, was diese Herrschaften da oben, die meinen, sie sind die Mächtigen, sie sind die Gewaltigen, sagen, Gott setzt ein und Gott setzt ab. Und das passiert manchmal schneller, als man denkt. Und dann auch ein schöner Satz, den finde ich sehr wichtig. Alle, die durstig sind, werden aus der Quelle, Wasser aus der Quelle des Lebens empfangen, bekommen sie geschenkt. Ihr Lieben, im Himmel gibt es immer nur Freiwillige. Es wird niemand in den Himmel geprügelt, sondern im den Himmel müssen wir begehren, verlangen, ein Verlangen danach haben. Und das ist auch das eigentliche Ziel des Ganzen. Wenn ich an Nachfolge denke, dann ist es für viele Christen ganz viele Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte lang etwas gewesen, wo es nur um moralische Fragen ging. Wie stelle ich mich moralisch dar? Wie vollkommen ist mein Leben? Hallo, ich habe noch keinen perfekten Menschen kennengelernt. Nobody, nirgends. Aber was begehrenswert ist, und das finde ich wichtig, ist das Streben danach. Jesus sucht Glaube, Jesus sucht Treue, Jesus sucht Hingabe, Jesus sucht Liebe in uns. Er möchte, dass wir ihm ganz persönlich begehren, dass wir ihm folgen wollen, dass wir ja eine Sehnsucht danach haben, mit ihm zu leben in der Ewigkeit. Und das, was wir hier in Offenbarung lesen, das ist tatsächlich schon auch im Jesaja Kapitel 43, da steht es. Da hat Gott das schon angekündigt, hat schon einen Blick darauf dem Jesaja gegeben, also Jahrtausende vorher. Siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Und Gott hat Erneuerung im Blick, wenn er uns sieht. Das, was mich am stärksten im Alten Testament begeistert, das ist eine Aussage von König David. Das steht im Psalm 51, glaube ich. Nach einer seiner größten persönlichen Niederlagen kommt David zu einer tiefen Erkenntnis, dass er es nicht schafft. Dass er es nicht schafft. Und was betet er? Es schaffe in mir ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Warum sagt er das? Weil er es braucht. Weil er in seiner Lehre, in seinem Innersten, obwohl er bis dahin wirklich jemand war, der mit Gott gegangen ist, doch gemerkt hat, alles ist begrenzt. Und irgendwie brauche ich eine Veränderung, die von ihm in mir geschieht. Die ich nicht wirken kann, sondern die er in mir wirken muss. Das ist so genial. Und wisst ihr, dann etwas später, Entschuldigung, finden wir im Hesekiel diese Antwort Gottes auf dieses Gebet. Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Das heißt, es ist eine prophetische Ankündigung oder ein Begehren. Dann gibt es die prophetische Antwort aus dem Hesekiel, dass Gott ihm das schenken möchte. Und wir sehen dann im Neuen Testament tatsächlich die Antwort dessen, dass der Mensch in einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott leben kann. Und das ist das, was wir ja heute leben dürfen. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Das ist die Neuschöpfung, die Gott in uns wirkt. Tag für Tag. Ich gehe gleich noch etwas näher darauf ein, dass Gott etwas in uns wirkt. Und es geht nicht darum, dass wir uns alleine abkrampfen, ein besseres Leben zu führen, ein besserer Mensch zu sein, wie ich das öfters mal höre. Ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen und dann sagen sie, ja, ich möchte gerne ein besserer Mensch sein. Möchte ich auch, bin ich aber nicht. Habe ich was falsch gemacht? Ah, danke schön. Na, so eine Reaktion, habe ich was falsch gemacht. Danke, Ben. Hey, darum geht es Gott überhaupt nicht, dass wir bessere Menschen sind, sondern dass wir erlöste Menschen sind, befreite Menschen, aus der Sünde rausgekauft, aus der Verlorenheit rausgekommen, versetzt in sein Licht. Das ist seine, seine Perspektive mit uns. Wenn ich jetzt auf diesen Text näher eingehe, dann sehe ich zwei Perspektiven. Einmal diese ewige Perspektive, dass eben das auf das Ende des Finale blickt, wo Gott selbst eben in dem neuen Himmel, in der neuen Erde dieses göttliche Vorhaben vollendet. Aber ich sehe es auch im Hier und Jetzt. Ja, das kann ja auch ein billiger Trost sein. Ja, lass mal auf die Ewigkeit gucken, da wird alles besser werden. Nein, nein, Gott möchte auch im Hier und Jetzt uns Antwort geben und etwas schaffen in uns. Habe ich ja gerade gesagt, bin ich darauf eingegangen, dieses Neuwerden des inneren Menschen, dass Gott uns umgestaltet, in sein Bild verwandelt. Das ist sein klares Ziel, es ist ein seelsorgerliches Ziel, es ist etwas, was Gott hier und heute in uns wirken möchte. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Gott ist der, der uns eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gibt, weil wir so viele Chancen brauchen. Stimmt es? Ja, es stimmt. Weil wir immer wieder fallen, aber wieder aufstehen. Ja, und das ist das Entscheidende. Und letztendlich ist es so, dass die Vollendung in dem Ganzen in der Ewigkeit sein wird. Ich kann für mein Leben sprechen, du für deins, dass ich im Laufe meines Lebens schon eine ganze Menge Veränderung und Heilung und Wiederherstellung erlebt habe. Aber ich weiß für mein Leben, dass es noch einiges gibt, wo ich mich sehne danach, dass Gott es bewirkt, dass er es verändert, dass er in meiner Charakter, in meiner Persönlichkeit, in meinem Handeln, in meinem Tun, dass er doch Dinge noch verändern möchte, nicht um perfekt zu werden, darum geht es nicht, sondern um ihm zu gefallen. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist der Wunsch, dem Ganzen. Es ist eine Einladung zum Hinsehen, habe ich hier stehen. Siehe ist das erste Wort, was hier gesprochen wird. Siehe. Es ist eine Einladung zum Hinsehen, es ist eine Aufforderung, bewusst wahrzunehmen. Und es ist auch es geht auch darum, den Blick zu erheben. Es ist so entscheidend, wie du durchs Leben gehst. Du kannst durchs Leben gehen und kannst den ganzen Tag den Fußboden anstarren. Und deine Perspektive ist nicht sonderlich groß. Aber du kannst auch den Blick erheben, und du siehst eine andere Weite, du siehst eine andere Dimension. Und ich habe gemerkt, dass es eine Strategie des Feindes ist, unseren Blick möglichst von Jesus wegzulenken, möglichst von ihm wegzulenken. Ich habe vor Jahren mal eine ganz faszinierende Predigt gehört von unserem Ex-Präses Ingolf Elzel, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Und da hatte er von einer persönlichen Situation gesprochen, einer seelsorgerlichen Situation, wo er in ein Haus gerufen wurde, wo ein Mensch, ich weiß nicht, nichts näher über die Person, seit Jahren in diesem Bett lag und gefangen war. Sein Blick starrte auf den Schrank und das, was oberhalb des Schrankes war. Und er ging hinein in dieses Haus, weil er eingeladen wurde und gesagt hat, guck dir das mal an. Vom Körperlichen ist alles in Ordnung. Wir wissen nicht, was mit dieser Person ist. Und dann wird er eben eingeladen, dahin zu kommen und geht da rein in diesen Raum, setzt sich zu dieser Person, schaut sie sich an, schaut, worauf die Person guckt, betet, fängt an zu beten, fängt an zu bitten, Herr, gib mir doch Weisheit, gib mir doch Erkenntnis, ich weiß nicht, was hier ist und was hier los sein soll. Und plötzlich bekommt er eine geistliche Sicht. Und er sieht auf dem Schrank sitzend eine Schlange, die diesen Menschen wie in einem Bann gefangen nimmt und ihn gefangen hält. Und als er das sieht und dass er merkt, dass diese Person wirklich dämonisch gefangen ist, gibt ja in der Welt, die sagen, ja, sowas gibt es ja nicht, ne? Ich denke, es gibt es. Und dann fängt, sagt er, hat er Gott gefragt, was soll ich tun? Und gesagt, spreche ein Machtwort und gebiete dieser Schlange zu weichen. Und genau das ist, hat er getan. Er hat also der Schlange geboten zu weichen. Die Schlange ist gewichen und augenblicklich war dieser Mensch wieder frei. Er war wieder da, er war wieder klar. Glaubt ihr nicht? Hört sich fantastisch an, ja? Tatsächlich hat es unser Präses erzählt und ich glaube ihm, dass er das tatsächlich erlebt hat. Ihr Lieben, genau so ist die Strategie des Feindes, uns gefangen zu halten mit seinen Augen. Das sind manchmal unterschiedliche Situationen. Wie viele Menschen sind mit unter Umständen gefangen? Wie viele Menschen sind in familiären Bindungen gefangen? Wie viele Menschen sind in Sünde verstrickt und gefangen? Wie viele Menschen sind unfrei, ohne Ende? Und das ist auch nichts anderes, als gefangen zu sein. Und Gott möchte uns frei machen aus jeder Form der Gefangenschaft, die uns in irgendeiner Form davon abhält, auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, wirklich aufpassen, weil solche Dinge so schnell passieren und so schnell oder wir gar nicht oft dahinter kommen, welche Strategien des Feindes oft dahinter stehen. Ihr Lieben, wir sind zur Freiheit berufen. Amen. Ja, wir sind zur Freiheit berufen. Das ist unsere Berufung. Dieses Siehe ist auch ein Stoppzeichen, ein Innehalten, um sich sammeln und auszurichten. Gott möchte immer wieder solche Stoppzeichen in unserem Leben setzen, wo er sagt, und jetzt bleibst du mal stehen, und jetzt bleibst du mal, kommst du mal zur Ruhe, und jetzt schaust du mal, was Sache ist. Und manchmal braucht es auch dieses Stoppzeichen, dass wir von Festlegungen freigesetzt werden, die uns in irgendeiner Form auch gefangen hält, wie gerade schon berichtet. Ja, so Haltungen, die wir einnehmen, das haben wir alles schon, das haben wir, das wird eh nichts ändern, das wird eh nichts bewegen. So Dinge, die wir mitnehmen, auch oftmals familiär mitnehmen, Dinge, die über uns getroffen wurden oder die über Zukunftsperspektiven getroffen werden und die uns dann irgendwo unfrei halten. Hey, wenn man die Dimensionen Gottes ein bisschen kennenlernt, weiß, dass man nicht da drin stecken bleiben muss, sondern dass man wirklich rauskommen soll. Und die Bibel fordert uns auch raus, hier schaue genauer hin. Nicht auf das Problem, sondern auf mich. Ich habe für mein Leben festgestellt, dass ich so viele Trampelpfade in meinem Kopf habe, wo ich immer wieder den gleichen Turnus mache, wo ich gesagt habe, ich muss da raus aus diesen Trampelpfaden, um weiterzukommen für meinen Weg. Ihr wisst, was Trampelpfade sind, ne? So eingefahrene Wege, die man geht und man denkt sich, warum gehe ich diesen Weg, warum mache ich das immer wieder gleich und immer wieder gleich. Und es braucht da oft Gnade, dass wir da auch herauskommen oder Entscheidung, dass wir aus Trampelpfaden herauskommen, um sie zu verlassen, um neue Wege mit Gott zu gehen, um in seine Freiheit hineinzukommen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell wir so ein Geflecht von Unglauben hineinfallen. Ich sage das wirklich mit dem Bewusstsein, dass es mir erst vor kurzem passiert ist. Ja? Dass ich in einem Geflecht von Unglauben dann plötzlich reingefallen bin. Und ich habe das beschrieben hier mit, es ist wie giftiges Efeu. Ja, ihr wisst, was Efeu ist. Ja, Efeu setzt sich fest, kann einen lebendigen Baum oder kann einen lebendigen Baum wirklich zu Tode ringen mit seinem Gift. Ja, ich kann mich erinnern, als wir in Köln-Porz gewohnt haben, unsere erste gemeinsame Wohnung, da hatten wir einen wunderschönen grünen Baum, aber kein Leben drin. Der war nur Efeu. Alles war mit Efeu überdeckt. Es sah schön grün und satt aus, aber er war tot. Ja, das ist nicht unsere Berufung. Und sie haken sich fest und nehmen uns Glauben und Zuversicht. Ich war da richtig lange gefangen drin und habe das erst ja auch jetzt auf der Konferenz für mich so erkannt und gesagt, hier brauche ich eine Freisetzung, hier muss ich rauskommen. Das ist nicht der Weg Gottes für mich. Und habe mich davon losgesprochen. Tatsächlich eine Strategie des Feindes, ein Cocktail aus Wahren und Lügen, das ist immer so seine Form. Er nimmt Wahrheit und Lüge, vermischt sie und es vergiftet, lähmt und entmutigt. Das ist nicht unser Weg. Amen. Der zweite Gedanke ist, ich mache, Gott handelt. Es ist dieser Christus in mir. Und ich bin natürlich schon begeistert von der Technik, ja, und von der Kreativität des Menschen, von seiner Schöpferkraft. Ich habe hier jetzt ein Tablet, guckt ihr. Ich könnte auch Papier nehmen, aber ich bin ein Spielkind. Ja, stimmt. Ja, der Mensch rühmt sich seiner Schöpferkraft in Forschung, Wissenschaft und Technologien. Das ist auch nicht weiter schlimm. Wenn er nicht nur meint, er würde Gott damit trotzen. Ich habe manchmal das Gefühl, in der westlichen Gesellschaft, nicht auf der Welt, in der westlichen Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass es so ist wie ein Turmbau zu Babel. Der Mensch möchte sich mit Gott messen und möchte sich rühmen, was er schon alles kann, was er alles bewegen kann, wo alles wirken kann. Und ich bin schon beeindruckend, ich finde das auch beeindruckend, aber der Mensch gibt sich selbst die Ehre und gibt nicht Gott die Ehre dafür. Und das ist das Problem. Und alles, was der Mensch schafft, ist dem sind doch Grenzen gesetzt. Und es stillt auch nicht den tiefen Hunger in uns und die tiefe Leere, die in unserem Menschen ist. Und das ist eine erstaunliche Entwicklung, die, das haben wir auch auf der Konferenz nochmal neu gehört, dass es zurzeit eine ganz erstaunliche Entwicklung gibt, besonders jetzt in Frankreich und in Großbritannien, wo besonders junge Menschen wirklich in erhöhtem Maße zum Glauben kommen. Warum? Weil sie es satt sind. Sie sind satt des Säkularismus, des Atheismus, des Mainstreams, der Social Media, von Geld und Freiheit. Warum? Weil es ihrer Seele nicht befriedigt, weil die Seele nicht gesättigt wird. Ja, das ist unser Problem. Wir hatten uns gestern auch unterhalten, dass wir so viele Dinge tun, um der Leere unserer Seele zu begegnen. So viele Dinge. Wenn ich überlege, was ich vor meiner Lebensentscheidung mit Jesus alles gemacht habe, um leben zu können, um leben zu wollen. Und habe doch kein Leben gehabt. Und habe mich immer mehr verstrickt in unguten Entwicklungen. Und dann siehst du die Menschen, sie haben alles, scheinbar Geld, Freiheit und was auch immer, und sind dennoch voller Leere, Angst, Depression und Schlafproblemen. Und das ist nicht eine Seltenheit, das ist fast schon die Regel. Ein junger Mensch sagte mal, ich brauche etwas, was größer ist als ich. Und das drückt einfach aus, der Mensch hat erkannt, gerade in dieser Krisenzeit, in der wir uns auch jetzt befinden, dass der Mensch aufwacht und erkennt, hallo, da muss doch etwas Größeres sein. Und ich bin gespannt, der Johannes Hartl, der diese Konferenz, auf dieser Konferenz gesprochen hat, hat gesagt, dass er glaubt, dass im Jahr 26 und 27 große Aufbrüche in Deutschland passieren werden. Und ich bin einfach gespannt darauf, was Gott in unserem Land wirkt. Und jetzt möchte ich ein Amen von euch hören. Ein Amen, ja, Amen. Weil ich es auch spannend finde, was Gott alles tut. Ich gehe auf den nächsten Punkt ein, auf das Alles, nichts ausgeschlossen. Auch das, was wir innerlich aufgegeben haben. Nichts ist ausgeschlossen, auch das, was wir innerlich aufgegeben haben. Alles ist hier das gewagteste Wort des Verses. Es ist radikal und schließt nichts aus. Zerbrochene Beziehungen, verletzte Biografien, enttäuschte Hoffnungen, brüchig gewordener Glaube, erschöpfte Herzen, Fragen, auf die es keine Antwort gibt und unglaublich viel mehr. Tatsächlich habe ich da etwas auch im letzten Jahr erleben dürfen, was ich sehr beeindruckend finde. In unserer Familienkonstellation, ich habe noch zwei Schwestern, hat es über Jahre, vielleicht ja, sehr viel geknirscht. Das Verhältnis zu meinen Schwestern war wirklich echt schwierig und sie fanden mich wahrscheinlich auch schwierig. Ja, es war einfach eine schwierige Konstellation. Irgendwie kamen wir nicht mehr zueinander und es war irgendwie auch ein vergiftetes Verhältnis. Und ich war irgendwo auch an einem Punkt, wo ich nicht mehr bereit war, der Aktive zu sein. Ich war nicht mehr bereit, auf sie einzugehen und um sie zu werben. Ich war da eigentlich ziemlich festgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gab es im Sommer, im Urlaub, eine ganz ziemlich heftige Situation. Und das hat das Ganze noch bekräftigt. Und irgendwie hat Gott da etwas hineingewirkt. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich kann da nichts mehr tun und ich bin irgendwie auch nicht mehr willig. Das ist jetzt keine geistliche Haltung, von der ich jetzt spreche. Das ist eine ungeistliche Haltung, ja. Und da bin ich auch ganz ehrlich drin. Aber Gott war damit nicht zufrieden und ich bin froh, dass er nicht damit zufrieden war. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass eine meiner Schwestern mich angerufen hat und ich ihn dann auch gesagt habe, wie enttäuscht ich darüber bin, dass eben so negative Dinge da ausgesprochen wurde über mich. Und es hat sich letztendlich herausgestellt, dass das in dieser Form so gar nicht stattgefunden hat. Da hat der Teufel es tatsächlich geschafft, wirklich Lügenstrategie anzuwenden und ich bin da irgendwie hängen geblieben. War demütigend und gleichzeitig auch ernüchternd für mich, aber hilfreich. Und dann konnte ich mich mit beiden Schwestern aussprechen. Und tatsächlich sind wir jetzt auf einem wirklich guten Weg miteinander, wieder heil zu werden in dieser Beziehung. Und ich bin Gott unglaublich dankbar, weil für mich ist das ein großes Wunder. Für dich vielleicht nicht, weil du jetzt nicht in meiner Situation bist, aber für mich, der ich da jetzt darunter gelitten habe und eigentlich keine Perspektive mehr sah irgendwie, dass da noch was passiert, ist das ein sehr großes Wunder. Und das ist unser Gott. Dort, wo wir selbst irgendwie auch ja fast schon hoffnungslos sind, möchte er trotzdem hineinwirken. Und er ist größer als unsere Begrenzungen. Was bin ich dankbar, dass das so ist? Wir haben einen Gott, der, wie heißt es hier, der Schöpfer des Universums ist. Dem keine Grenze gesetzt ist, der große Ich Bin. Wir haben einen Gott, der Wunder tut heute noch. Wie es heißt in Offenbarung, alles, was Gott sich vorgenommen hat, ist in Erfüllung gegangen. So sagt es dieses Wort Gottes. Und ich glaube, dass wir dieses Wort nur persönlich begrenzen können. Und ich merke da, als ich mich da vorbereitet habe, diesen Text da geschrieben habe, aufgeschrieben habe, und da habe ich gemerkt, in mir, da ist was, das bewegt mich. Und da habe ich gemerkt, das, was mich zögern lässt, das in dieser Klarheit zu sagen, ist eigentlich mein eigenes Herz. Meine Begrenzung, wie groß ich meinen Gott sein lasse. Wie groß mein Gott sein darf. Ich in meiner Perspektive, mit meinen Filtern, die ich habe, mache je nach Erfahrung Gott groß oder klein in meinem Herzen. Stimmt das? Ist das bei dir auch so? Ja? Ja, wenn so richtig Entmutigung in dir rum ist und alles um dir spricht von Entmutigung, dann heb mal dich auf im Glauben und Zuversicht. Ja? Und ich habe gemerkt, das ist mein, der Punkt. Ich brauche wirklich diesen Blick auf Jesus. Und das ist immer dieser Punkt. Den Blick auf Jesus nicht zu verlieren. Den Blick, dass eben ich auf ihn schaue, damit ich die Haltung des Glaubens, die Haltung des Empfangens, die Erwartung, dass Gott wirkt, in dieser unterschiedlichen Form, in unseren Situationen hinein, in dem Leben, das wir leben, das ist so entscheidend. Und dieser Gott, den haben wir, der möchte das tun. Und da habe ich mir gedacht, das kleinste Licht vertreibt Dunkelheit. Stimmt das? Ja? Egal wie dunkel es draußen ist, wenn ein Licht brennt, sieht man es und es erhellt die Dunkelheit. Und ein kleines Licht reicht aus, um Wegweisung zu bekommen. Und so ist unser Gott. Er möchte, dass wir ja dieses Licht wahrnehmen, weil er das Licht ist, und er möchte, dass wir Licht sind, du und ich. Licht in der Dunkelheit, dass wir scheinen, dass wir wirklich scheinen und ihn verherrlichen. Jetzt komme ich noch zu einem Gedanken, Gott ist neu. Wir stellen uns Gott ist neu. Und das stellen wir uns oft vor, sehr spektakulär. Wie handelt Gott? Spektakulär. Wie wünschen wir uns Heilungen? Möglichst in einem Zug. Heilung und Befreiung. Ja, dann wünschen wir, dass Menschen wie Reinhard Bonnke, der nicht mehr da ist, der hat nur ein Wort gesprochen und dann wurden Menschen gesund. Ja, dass wir auch solche Gaben und Talente oder Wirkungen haben. Und tatsächlich ist Gott heilt punktuell und zwar in einer gewaltigen Art und Weise. Haben wir schon erlebt, jeder Einzelne von uns, glaube ich. Ja, Gott heilt in gewaltiger Weise. Aber Gott heilt auch unspektakulär und verändert auch unspektakulär. Wirkt Begeisterung auch unspektakulär. Entschuldigung. Ich möchte das vergleichen wie mit einem Garten, in dem eine Saat gesät wurde. Das ist nicht so, dass da jetzt sofort etwas aufsprießt und da ist blop, 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 sondern es braucht Zeit. Es bewegt sich scheinbar erst gar nichts und dann, ja, kommt das erste Grün heraus und das Leben zeigt sich. Und so ist vieles in unserem Leben eine prozesshafte Entwicklung. Gerade was unsere Persönlichkeit angeht, was unsere geistliche Persönlichkeit oder Reife angeht, hat Gott das so angelegt, dass vieles einfach passiert in einer prozesshaften Art und Weise. Und ich möchte die Frucht des Geistes mal als Beispiel nehmen, dass es Reifezeit braucht. Eine Frucht, das weiß jeder, ist auf Entwicklung angesetzt. Es wird etwas gesät und irgendwann ist diese Frucht dann auch da. Okay? Und bei der Frucht des Geistes ist das nicht anders. Und ich habe hier mal davon gesprochen, dass es eine Metamorphose unserer Seele, unseres Geistes, unseres Charakters ist, dass wir verwandelt werden von einer Raupe in einen Schmetterling. So kennen wir Metamorphose normalerweise. Und wenn die Frucht des Geistes wirkt, dann wirkt sie Liebe statt Hass, statt Rache, statt, ja, wie auch immer das genannt wird. Und dann entstehen Vergebung, dann entsteht Gnade. Das ist das, was die Liebe wirkt. 1. Korinther 13. Und wo die Freude Gottes in uns Gestalt gewinnt, hat Trauer, Trübsinn und Depression keinen Raum. Deswegen dürfen wir das auch tatsächlich so beten. Lass die Frucht des Geistes in meinem Leben wirksam werden. Und was den Frieden angeht, dieses Unruhe, Getriebensein, Kleinkriege, die wir führen, Gott möchte durch seinen Frieden, dass diese Dinge aus unserem Leben nach und nach verschwinden und wir wirklich aus diesem Frieden heraus leben. Weißt du, das ist das meistgenannte Wort heute in unserer Zeit. Die Sehnsucht nach Frieden. Natürlich ist das jetzt auf das Äußere auch gerichtet, aber eigentlich das, was wir brauchen, ist das Innere. Wenn unsere Seele zur Ruhe kommt, Friede findet, Langmut, die Jagd nach ständig neuen Reizen, Nein, die Langmut vertreibt diese Jagd nach ständig neuen Reizen und wir haben Mut dazu, auch auf Dinge zu warten, die ihren Prozess brauchen, die Freundlichkeit gegenüber der Respektlosigkeit und Verachtung. Gott möchte, dass unser Wesen Freundlichkeit ausstrahlt, dass wir das wiedergeben, was Gott in uns hineingelegt hat. Güte statt Geiz und Selbstsucht, Treue statt Untreue, Unverbindlichkeit und Egoismus, Sanftmut statt Härte, Gewalt und Menschenverachtung, Selbstbeherrschung statt Trieb gesteuert. Das sind ja nur Ausschnitte, die Frucht des Geistes und das, was Gott in uns wirkt, in seinem Charakter und der Persönlichkeit, ist noch viel größer. Aber das ist das, was Gott nach und nach in uns verändert, sichtbar macht. Und ich habe euch ja schon mehrfach gesagt, dort, wo wir an Punkten hängen, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, da dürfen wir beten, Christus in mir, verändere du, was ich nicht tun kann. Verändere du in mir, was ich nicht tun kann. Und er möchte es verändern. Alles ist auf Ewigkeit hin geschaffen. Und tatsächlich ist es Gott wichtiger, die Rettung unserer Seele als die Vergänglichkeit, der Vergänglichkeit unseres Körpers zu begegnen. Und dennoch möchte er und haben wir das Anrecht, Heilung durch sein Kreuz zu empfangen. Dafür dürfen wir auch beten. Aber es ist trotzdem eine Zusage, während unser alter Mensch, äußerer Mensch vergeht, wird der innere Tag für Tag erneuert. So sagt das Wort Gottes das. Und das ist Gottes Ziel, dass wir die Ewigkeit tatsächlich erreichen. Ich bin jetzt am Finale, am Ende. Diese Jahreslosung ist eine Verheißung, kein Befehl. Gott spricht in eine Zeit hinein, wo es wirklich die Sehnsucht danach gibt, ihn zu begegnen. Sehnsucht nach Sinn und Stabilität. Und es geht nicht darum, besser zu glauben, sondern es geht darum, Gott immer wieder neu zu vertrauen. Und wenn du sagst, Gott, ich weiß nicht, wie neu aussehen soll, aber ich lege dir hin, was alt und müde in mir ist, das könnte ich wirklich gut beten, dann möchte er dem begegnen. Hey, ihr Lieben, wir sind nicht in einem Geist der Resignation gefangen. Unser Leben ist nicht festgeschrieben, unsere Geschichte ist nicht abgeschlossen und Gottes Möglichkeiten sind immer noch größer als unsere Grenzen. Von daher wollen wir dem begegnen. Jetzt möchte ich wirklich nochmal darauf eingehen, als Ausrufezeichen, dieses neue geistliche Erwachen, von dem ich gerade gesprochen habe. Menschen fragen wieder nach Gott. Und das ist genial. Unlängst habe ich einen Bericht gehört von einem Moslem oder Ex-Moslem, der gesagt hat, dass gerade in diesen Ecken, wo immer wieder sehr gewaltbereite Muslime, andere Muslime und auch Christen töten und unterdrücken, dass die die Nase voll haben davon. Es ist eine unglaublich große Sehnsucht danach, unter Moslems Jesus kennenzulernen. Wir haben jetzt auf der Konferenz wieder von jemandem gehört, der in einer ganz interessanten Weise zum Glauben gekommen ist. Das fand ich total faszinierend und interessant. Das war so, dass sie ein Video geguckt haben, oder sein Bruder hat ein Video angeguckt, wo es um Jesus Christus ging. Und er merkte, sein Bruder hat sich total verändert. Und das war vorher eine richtig feindschaftliche Beziehung. Sein Bruder hat ihn ständig unterdrückt, hat ihm ständig Druck gemacht, ständig Schwierigkeiten gemacht und auch Gewalt gegen ihn ausgeübt. Und plötzlich hörte er damit auf. Und er hat gesagt, was ist denn jetzt los? So kenne ich meinen Bruder nicht. Und dann hat sein Bruder ihn eingeladen, diese Videoreihe mit ihm zusammenzuschauen. Und die haben das zusammen geguckt. Und auch er hat plötzlich gemerkt, hey, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen, möchte ja zum Glauben kommen. Und auch er hat dann diese Entscheidung getroffen. Und gemeinsam haben sie dann angefangen, auch davon zu erzählen, haben eine Kleingruppe dann gegründet, wo dann viele Gleichgesinnte zusammenkamen. Und insgesamt ist er dann dafür 3 Jahre in Haft gekommen. Ja, unter heftigsten Folterbedingungen. Gott hat ihn dann rausgeholt und hat ihn jetzt so als Botschafter hineingesetzt, auch uns diese Botschaft mitzugeben. Gott ist ein Neues am Wirken. Amen. Tatsächlich, ja. Und Menschen fragen noch Gott, junge Menschen fragen noch Gott, habe ich gerade gesagt. Aber die große Herausforderung ist, und das hat der Autor hier auch sehr deutlich gemacht, das Problem ist, die Kirche und die Gemeinde sind nicht vorbereitet, darauf Menschen zu begegnen. Und das ist das große Problem, dass eine Willkommenskultur gefragt ist, Menschen zu begegnen. Und das ist eine Frage der Herzenshaltung, ja, nicht der Organisation, das kannst du nicht organisieren. Menschen sollen willkommen geheißen im Reich Gottes. Und das ist keine Frage der Organisation. Und wichtig ist auch, dass Jesus wirklich im Zentrum einer Gemeinde steht. Nicht die Organisation, die Tradition, die Technik und die Liturgie, sondern Jesus selber. Ihr Lieben, wir haben etwas auf dem Herzen als Gemeindeleitung für die nächsten Monate. Vielleicht willst du was dazu erzählen, Inge? Ja? Mhm. Kommt schon.
Ja, wir waren in Bad Nauheim und haben dort eine Reihe miterlebt, wo es darum geht, wie kann man, ja, was braucht es für eine Gemeinde, damit sie fruchtbar ist, damit sie sich weiterentwickelt, damit sie ihrem Auftrag gerecht wird. Und in einer der ersten Stunden, die wir dort waren, ging es darum, dass so wie ein Mensch für sein Leben eine Vision braucht, wissen muss, wofür bin ich da, was ist mein Auftrag, womit kann ich auch punkten, weil ich die Veranlagung dazu von Gott geschenkt bekommen habe, dass es genauso auch um die Gemeinde geht. Jede Gemeinde hat ihre eigenen Stärken, hat ihre eigene Berufung, hat auch ihren eigenen Auftrag von Gott. Das nennt man Gemeindevision. Und wir haben gemerkt, dass es dran ist, dass wir uns alles zusammen auf den Weg machen, Gott zu fragen und zu suchen und zu sagen, Gott, was ist die Vision, die du hast für diese Gemeinde hier in Hirzenhain? Dass wir noch da sind, das ist nicht von ungefähr, das ist ein Gotteswirken, weil er noch etwas vorhat, weil er hier diese Gemeinde zum Segen setzen möchte für diesen Kreis. Aber was ist es genau? Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Wo brauchen wir noch mehr von der Fülle Gottes? Und diesen Prozess, das ist nicht etwas, was ein paar Leute, die eben in der Gemeindeleitung sich treffen, sich ausdenken können, sondern das ist etwas, was Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Diese Sehnsucht danach, Gott, wo willst du uns gebrauchen? Wo willst du uns als Gemeinde gebrauchen? Deswegen kann das nicht die Gemeindeleitung alleine machen, sondern wir müssen das machen. Und das ist ein Prozess, den wir jetzt Anfang Februar starten wollen, indem wir uns erst einmal an dem 8., glaube ich, ist es 8. Februar, direkt sonntags nach dem Gottesdienst, für alle die dabei sein wollen, mal hier im Raum zusammensetzen und nochmal überlegen, ja, was sind erstmal so eine Bestandsaufnahme? Was sind die Stärken der Gemeinde Hirzenhain? Was ist das, was schon da ist, was schon gut ist? Gibt es Prophezeiungen oder Weissagungen, die auch in der Gebetsstunde am Montag gekommen sind, für das, was Gott durch die Gemeinde tun möchte, dass wir das alles mal fixieren und sammeln? Und auch dann am Brunch, die Gäste, die da kommen, fragen hier, was seht ihr denn bei uns als Gemeinde? Was seht ihr, welche Stärken haben wir? Was seht ihr, was gut läuft? Was seht ihr, was nicht so gut läuft? Wo können wir uns noch strecken? Dass wir da in einen Prozess gehen. Einen Monat später, das wäre dann der 8. März, da treffen wir uns dann noch einmal und sagen, okay, das erste war die Bestandsaufnahme und jetzt ist die Zeit zum Träumen. Wir treffen uns und jeder, der möchte, kann einfach bis dahin auch von Gott erbeten haben, Herr, was möchtest du denn tun? Was ist denn das, was wir uns erträumen für diese Gemeinde? Gibt es Arbeitszweige, die entstehen sollen? Gibt es Zielgruppen, Menschen, wo wir sagen, hey, da schlägt unser Herz für, da wollen wir noch mehr reingehen? Also da treffen wir uns zum Träumen. Und dann noch einmal, das wird dann nicht einen Monat später sein, weil nämlich dann Ostern noch dazwischen liegt, sondern etwas später, gibt es noch mal einen Termin, wo wir uns zusammentreffen und sagen, so, jetzt haben wir dieses eine, den Ist-Zustand, jetzt haben wir das, was wir erträumen. Herr, zeig uns, was da der Weg ist, auch ins Vorankommen, und lass uns einen Leitsatz formulieren, so einen kurzen Satz, der uns ausdrückt, der unsere Identität ausdrückt. Und damit wollen wir dann gemeinsam, weil ich glaube, dass es unwahrscheinlich motivierend ist, befeuernd ist, wirklich so am Herzen Gottes zu sein und zu hören, was hast du vor, dann wollen wir gemeinsam in die Umsetzung gehen und sagen, Gott, ja, danke für das, was du tun wirst durch uns als Gemeinde, was du vorbereitet hast hier in der Umgebung, weil wir wollen, wenn diese Erweckung unter den jungen Leuten losgeht oder auch nicht nur junge Leute, wenn das losgeht, wollen wir hier sein, wir wollen für sie da sein. Wir wollen nicht beiseite stehen und zugucken, sondern wir wollen auch wirklich ein Werkzeug Gottes sein. Dazu laden wir euch alle ein, vor allen Dingen jetzt erstmal im Gebet, das mitzutragen. Zu sagen, hey, Herr, wir suchen dein Reden, wir suchen das, was du vorhast, dass du es uns mitteilst, in der Gebetsstunde montags, in unserer privaten Gebetszeit, weil das alles lebt vom Gebet, sonst ist es nur Menschenwerk.
Ja, danke. Ja, eingeladen sind wir dazu. Ich möchte jetzt einen Punkt machen. Siehe, ich mache alles neu, hat Gott gesagt. Und dieses Neue, das soll auf uns wirken, darf auf uns wirken. Und jetzt lass uns noch zusammen beten. Und Gott auch eine ganz persönliche Antwort geben. Und dort, wo wir merken, wo es Knackpunkte in unserem Leben gibt, wo wir sein Wirken, sein Reden, sein Handeln brauchen in unserem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du ein durch und durch persönlicher Gott bist. Du bist ein Gott, der uns sieht. Jeden einzelnen von uns. Du bist ein Gott, der ein Interesse an unserem Leben hat und der möchte, dass wir in unserem Leben wirklich dir ganz persönlich begegnen, dich erleben als den lebendigen Gott. Ich danke dir dafür, dass du auch uns so gut kennst, wie uns keiner sonst kennt und auch weißt, ganz genau weißt, was wir brauchen. Du siehst auch die Punkte in unserem Leben, wo wir Grenzen haben, wo uns Grenzen gesteckt ist, wo wir erkennen, ich brauchte etwas Neues in mir. Und Herr, wir laden dich ein, hineinzukommen, etwas Neues zu wirken in unserem Leben. Dort, wo wir festgefahren sind, wo wir hängen geblieben sind, wo wir auch keine Zuversicht oder keinen Glauben mehr haben. Dann wollen wir dich einladen, wirklich hineinzukommen, hineinzusprechen. Herr, unser Vertrauen liegt nicht darauf, dass wir besser werden, sondern darauf, dass du in uns die Dinge wirkst, die wir nicht wirken können. Deswegen danke ich dir, Herr, dass du ja in jedem von einzelnen von uns am Wirken bist, am Handeln bist. Ich danke dir, dass du dich verherrlichst. Amen.